bis jemand in einer Pflicht in Verantwortung genommen werden kann, sind mittlerweile derartig viele Hürden, die genommen werden müssen, um jemanden daran zu hindern, sich zu entziehen, dass wir auch die Leute, die nicht die Verantwortung ausführen, auch gar nicht kriegen, beziehungsweise ein totales Kontrollsystem aufbauen müssen, wenn wir sie kriegen wollen. Und die Kontrolle trifft dann immer noch die Falschen.
Ja. Lieber Bernd.
Lieber Sascha.
Eine der seltenen Aufnahmen meinerseits im Podcast, wo ich unmittelbar im Kontakt bin, meistens doch per Video und per Zoom, aber heute hier auch zum ersten Mal bei dir in Wiesloch, in den Räumen, die jetzt schon 40 Jahre hier sind und wo du auch maßgeblich das heutige Thema ausformuliert hast und auch in die Welt getragen hast, muss man es glaube ich sagen. Ne? Bevor wir über Verantwortung und Verantwortungsdialoge und Komplexitätskonflikte sprechen, wie geht's dir? Ich habe gehört, das Institut packt ein wenig die Zelte zusammen, zieht ein bisschen weiter. Du guckst ja ein bisschen aus der Beobachterposition schon, oder?
Ja,
wie guckst
ich bin
du drauf?
Ja,
wie geht's dir?
Schon längere Zeit Backstage. Unser Gespräch jetzt gehört zu den ganz wenigen Ausnahmen, die ich mache, dass ich auch mein Gesicht nochmal zeige oder meine Stimme direkt hören lasse. Aber ich bin präsent nach wie vor ja im Gespräch mit den Mitarbeitern, mit dem Geschäftsführer Thorsten und mit der Stiftungsleitung der Susanne, sodass wir in einem guten Touch für den Geist der Entwicklung bleiben. Ich habe aber auch das Bedürfnis nach den vielen Jahren, nach viel Zeit für mich. Wir haben sie hier ja noch so, bis wir dann nächstes Jahr umziehen, dass die Lehrtrainerinnen und Lehrtrainer bei uns wohnen, leben, in der Zeit, in der die Seminare sind. Und wir haben ja eine neue Generation an Lehrtrainerinnen und Lehrtrainern, die ganz gern noch. Mir fällt immer der Spruch von Faust ein, von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern. Also die schon froh sind, als gestandene Professionelle doch auch nochmal eine erfahrene Figur zu haben, mit der sie gerne doch nochmal Lebensthemen besprechen. Gerade gestern Abend habe ich mit einer Lehrtrainerin ausführlich darüber gesprochen, wie sie anlässlich der Frage, ob sie vielleicht ein Ferienhaus mit ihrer ältesten Schwester zusammen erwirbt, so diese ganze Frage, ja, wie will ich eigentlich in meiner Familie sein? Sie kommt jetzt so langsam in so ein Alter, wo man nochmal neu sich zurückbesinnt, wo man eigentlich hingehört, neben dem, dass man in seinen Freundes- und Kolleginnenkreisen bisher eigentlich sehr zufrieden war. Und sie war sichtlich bewegt, wusste aber eigentlich nicht so recht von was. Und da ist es dann schon gut, einen Gesprächspartner zu haben, der einfach ein paar Jahrzehnte schon mehr auf dem Buckel hat und Fragestellungen, die man in jüngeren Jahren einfach gar nicht versteht, schon kennt und da ein paar Schlaglichter werfen kann. Und das ist für mich ganz schön, da im Hintergrund noch
bist ansprechbar noch
Mentor zu sein oder Pool zu spielen mit den Jungs. Aber ich muss auch nicht. Wir essen ja mit den Mitarbeitern hier regelmäßig gemeinsam mittags. Aber ich esse oft auch schon früher und gehe dann einfach mittags schlafen, weil nach 40 Jahren kennt man die Storys aus den Gruppen dann doch schon.
Also, und man weiß den Mittagsschlaf wieder zu schätzen.
Oh ja. Ja. Das ist ganz wichtig geworden. Ja, also und mir geht's gut. Mir geht's auch gesundheitlich weitgehend gut. Hab jetzt gerade überraschend einen Stent gekriegt, weil doch die Koronarien sich verengt haben. Aber bin einfach dankbar dafür, was für einen Komfort wir heute haben dürfen in diesem Teil der Welt. Und ich verliere nicht aus den Augen, dass es nicht überall so ist und dass es nicht unser Verdienst allein ist, sondern sehr viel eben mit der Ungleichheit in der Welt und der Entwicklung zu tun hat. Ich habe immer das Bedürfnis, einerseits natürlich zu genießen, was uns an Privilegien auch dadurch zuwächst, andererseits aber nicht der Einbildung zu frönen, das ist jetzt alles unserer Tüchtigkeit geschuldet, sondern sehr viel davon ist einfach Glück. Ich finde, jeder sollte sich dessen bewusst sein und Verantwortung dafür übernehmen, dass der Wohlfahrt, die auf der Welt möglich ist, nicht nur von wenigen eingesackt wird. Und das ist mir auch ein Bedürfnis. Ich habe keine Bedürfnisse nach Repräsentation und großem Luxus. Ich empfinde es als Riesenluxus, dass wir in so einer wunderschönen, grünen und auch relativ gesunden Umgebung leben dürfen und ein Dach über dem Kopf haben und warm, wenn wir wollen. Und
ja, da sind wir schon ein bisschen bei dem Thema, ne? Auch wenn es jetzt in einem großen Weltverständnis drin ist, aber es tut dem, glaube ich, keinen Abbruch, über Verantwortung sprechen zu wollen und so einen Einstieg zu haben.
Ja.
Das ist ja sozusagen das Thema oder der Anlass gewesen. Und als ich so in Vorbereitung auf das Gespräch mir deine Schriften zum Thema Verantwortung, Verantwortungsdialog angeschaut habe, da ist mir dann erst nochmal deutlich geworden, dass der Ausgangspunkt Konflikte waren oder Komplexitätskonflikte, wie du es genannt hattest, dann. Und dass es immer eng zusammenhing, Konflikte und Verantwortung. Vielleicht lohnt es sich zunächst mal über das Problem zu reden, das dann zu Verantwortungsdialogen als Lösung führt. Komplexitätskonflikte, was verbirgt sich für dich dahinter? Was ist anders als einfache Konflikte sozusagen, das dann Verantwortungsdialoge fordert?
Ich glaube, wir haben uns mit dieser sich entwickelnden Zivilisation, Globalisierung, Ausdifferenzierung der Gesellschaften, haben wir uns ein Maß an Steuerungsnotwendigkeit geschaffen, dem wir in keiner Weise gewachsen sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Umgang mit so komplexen Fragestellungen, globalen Fragestellungen wirklich so total neu ist, wie heute oft getan wird. Das gab es schon zu Seefahrerzeiten und im Mittelalter und überall. Es wurde nur dort doch, glaube ich, manchmal brachialer und hemmungsloserer Ausbeutung gelöst. Wird heute leider auch immer noch so gemacht. Aber die Gesellschaft hat sich noch nicht so entwickelt, dass wir eigentlich versuchen, zwar arbeitsteilig dieser Verantwortung gerecht zu werden. Die Ausdifferenzierung gelingt gut, aber es führt dazu, dass dann auch derartig viele Teiloptimierungen aus verschiedenen Perspektiven stattfinden. Und solange die Ressourcen, die man dabei verbrauchen kann, genügend reichlich sind, kann sich damit auch jeder toll entfalten. Aber die Prozesse desintegrieren. Und ich glaube, wir sind jetzt an einer Schwelle, an der, wie im Gesundheitswesen. Ich habe, als ich den Stent jetzt gekriegt habe, ich spiele Tennis, ich habe nichts gemerkt, nur ein ganz kleines Druck auf der Brust und die Koronarien sind zu 85% zu.
Ah, schon, also es hätte anders drücken müssen.
Ja, und das ist ein Beispiel dafür, wie auch im Körper, in der Gesundheit, bis du dann wirklich merkst, jetzt ist ein Problem, eine Krise, jetzt ist ein Konflikt da, da hast du schon in dieser Größenordnung eigentlich Gesundheit verspielt oder Desintegration ist aufgelaufen. Und ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft jetzt auch so. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo ich den Stent gekriegt habe, was viel einfacher ist als Problemlösung.
Ja, das heißt, dann, wir können viel abpuffern, wir können viel auch woanders hinschieben, wo das Problem nicht ganz so groß und nicht ganz so drängend ist von den kleinen Problemen. Aber es kommt irgendwann die Zeit, wo wir merken, die bisherigen Lösungen reichen nicht. Der Druck ist zu groß. Wir können jetzt nicht noch mehr ausdifferenzieren, nicht noch mehr abpuffern und abfedern. Wir müssen uns dem Problem konkret stellen.
Ja, vor Jahren hat mich der Gerald Hüther mal gefragt, wie würdest du das künftige Jahrhundert nennen? Was sind da die wichtigsten Überschriften? Und ich habe spontan gesagt, das wird das Zeitalter der Integrationsverantwortung. Ich wusste nicht, was ich da sage. Aber das
klingt damals schon gut, aber
ein paar Jahre her und ich merke, in welchem Maße das richtig ist. Einerseits Integration, das heißt, wir alle haben...
Ist es das Gegenstück zur Ausdifferenzierung?
Ja, das oder? Ist sozusagen zur Partialoptimierung, würde ich vielleicht sagen. Also ich als Berater kann mir natürlich ein Produkt ausdenken, das aus einer bestimmten Perspektive optimiert. Das hat so viel Charme, dass solange das Unternehmen sich das leisten kann, die unerwünschten Nebenwirkungen abzupuffern, kaufen die das auch gern und dann halte ich mich für den Größten und denke, ich leiste einen großen Dienst. Wir merken ja, wie viele Projekte, Transformationsversuche ja ins Leere laufen, weil sie zwar unter bestimmten Gesichtspunkten optimiert sind, aber nicht integrierbar.
Die Nebenkosten, manchmal nicht gesehenen Kosten sind zu viel.
Wir müssen unbedingt lernen, uns nicht diesen neoliberalen Selbstoptimierungen und Bereichsoptimierungen allein verpflichtet zu sehen, obwohl es schön ist, wenn wir da unser ganz eigenes Profil entwickeln, sondern wirklich hauptsächlich uns verantworten, am Ende des Tages vor der Integration in zum Beispiel die Organisation, die ich berate, auch für die Menschen, die nun mal dort sind und nicht welche, die man sich ideal dazu denkt und darüber hinausgehend mittlerweile eben auch in die Gesellschaft, in die das integriert werden soll.
Wenn ich da das alte Spannungsfeld von Gemeinschaft und Individuum oder Organisation und Mensch nehme, könnte ich jetzt versucht sein zu denken, es geht um Zentralisierung, es geht um Konzentration, die Dinge wieder zusammenzuführen, die sich sonst neoliberal einzeln selbst optimiert haben. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es das ist, was du meinst.
Nein.
Also Eigenverantwortlichkeit ist immer noch ein
Thema. Das ist ja die Integrationsverantwortung, dass ich also nicht mir irgendein schickes Produkt ausdenke, auf das möglichst noch das Label noch nie da gewesen klebe, obwohl es schon seit Jahrtausenden die Fragestellung bekannt ist. Wenn ich dafür einen Markt finde, mich da als der Größte fühle, vielleicht viel Geld damit verdiene und hinterher noch meine, das steht mir zu. Deswegen kann ich jetzt also diese Privilegien, die ich mir auf diese Weise erarbeitet habe, auch hemmungslos verbrauchen. Und niemand anderer hat Anspruch auf die Wohlfahrt, die dadurch entstanden ist, sondern dass ich wirklich beginne, eine ethische Verantwortung für die Bescheidenheit meines Beitrags, für die Tragfähigkeit, fürs Ganze, für die Integrierbarkeit für diejenigen, denen es zugutekommen soll, mit übernehmen. Und das kann sowohl in dezentralen Organisationen sein, in zentralen. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Was muss man auch zentral lösen und nicht lösen? Ich glaube, einige Dinge müssen in Unternehmen zentral gelöst werden, weil wir sie sonst eben nicht integrieren können. Es ist ja auch diese ganze Diskussion um Hierarchie zum Beispiel. Ich würde immer wieder gefragt, was ich davon halte, dass man heute keine Hierarchie mehr hat. Ich meine, Hierarchie ist eines der ältesten Ordnungsprinzipien der Welt und dient unglaublich der Integrationsfähigkeit, wenn sie kluge und verantwortliche Hierarchie ist. Und die Hierarchie hat einmal über die Hoheitsmacht, die damit verbunden ist, und zum anderen über die Zeitspanne, die es zu überbrücken hat, die wichtige Funktion, die Identität der Organisation und die langfristige Entwicklung zu sichern, was man durch Aufteilung in 1000 Projekte nicht kann.
Ja. Also das Spannungsfeld von Hierarchie ist ein Instrument, um Menschenleben zu überdauern, zumindest mit Identitätsfragen und im Gegensatz Lösungen, die schneller kommen sollen, die schneller kommen müssen, weil das Schnelle das Neue und das Neue das Wertvolle ist in der heutigen Organisations- oder Businesswelt. Das ist ein deutliches Spannungsfeld. Das ist nochmal eine Überlegung wert, auch warum dieses New Work Agilität so ausgreifend ist und eben dann auch den Aspekt betont, Hierarchie ist ein Problem für uns, weil das gegen Geschwindigkeit ist.
Ja, natürlich.
Das finde ich schon nochmal einen interessanten Punkt.
Aber ich glaube, die Integrationsverantwortung auch für diese Vertreter für New Work ist die zu überlegen, ja, wir brauchen diese Beweglichkeit, wir brauchen diese Geschwindigkeit, wir brauchen den Wegfall von schematischen und bürokratischen Vorgehensweisen, aber wir brauchen die Integrierbarkeit in langfristig stabilisierende Prozesse. Du als Jurist, dir ist es ja sicher sehr vertraut, das Denken.
Vertraut auch nah, genau. Ja, also
brauchen natürlich verschiedene Arten von gesellschaftlichen Regelungen und manche sind zu Recht nicht leicht zu verändern. Obwohl es manchmal stört.
Und die Logik ist auch konservierend als rebellisch. Also das hat das Wesen von Recht und Regeln an sich, dass es halt doch eher ein Status quo konserviert, als dass es der Revolution ausruft. Und dennoch kann darin was sehr Revolutionäres stecken, in einer Regelung und zu sagen, so soll es werden und so sind die Rahmenbedingungen. Da ist auch die Diskussion im Recht auch sehr vielfältig, welche Rolle Recht als Steuerungsinstrument spielen kann in solchen Prozessen und Recht für uns ja doch sehr maßgebend sind, ne, Rechtsregeln. Aber ich wollte nochmal diesen Aspekt Verantwortung, Integrationsverantwortung als Merkmal und wenn ich so die Anfänge auch aus der Transaktionsanalyse, ne, auch einer deiner Wurzeln aus der Mediation, die Eigenverantwortlichkeit, das hatte ja schon eine stärkeren Betonung auf das Individuum und dass der Einzelne seine Verantwortung sich selbst gegenüber gerecht wird und sein Leben in die Hand nimmt, sich in Seminaren aus biografischen Fesseln löst, ne, der TA, das Skript und all was damit zusammenhängt, dass das ein starker Zug in der Beratungswelt war, so, und das scheint sich ein bisschen gewandelt zu haben, dass eher eine Betonung auf das Miteinander, gemeinsame, abhängige voneinander zu legen ist. Würdest du sagen, das hat sich gewandelt, dass man das unterschiedlich betonen muss heutzutage, anders als noch vielleicht vor 40 Jahren, 50 Jahren?
Naja, ich kann das ja nur überblicken aus meiner Lebensspanne und aus der gesellschaftlichen Erfahrung, die ich hier bei uns in Deutschland und so miterlebt habe. Natürlich haben wir vieles als starr erlebt. Im Nachkriegsdeutschland wurde auch vieles, glaube ich, erstmal gesetzt und fortgeführt und nicht mehr hinterfragt. Dieser ganze Muff unter den Talaren und so. Und da war das einfach richtig, dass sich jeder mal darauf besinnen wollte, wer bin ich eigentlich und will ich daran so teilhaben und soll das eigentlich so weitergehen oder brauchen wir was Neues? Und diese Aufbruchzeit war ungeheuer wichtig. Und natürlich, solange die Ressourcenversorgung in der Umwelt stimmt, und die hat ja bei uns gestimmt, Gott sei Dank, kann man sich dann natürlich nach dieser individuellen Selbstfindung und Optimierung maximal ausrichten. Und das ist auch als Übergang wichtig. Mhm. Aber das ist der Grund, weshalb ich irgendwann die Psychotherapie als eine wichtige Dimension zwar weiterhin angesehen habe, aber hinter mir gelassen habe, weil mir erstens klar geworden ist, die Menschen, sie überschätzen völlig, wie viel Selbstschöpfung möglich ist und wie sehr sie das Produkt ihrer Umwelt und ihrer Geschichte sind. Dann ist man eben ganz auf diese, ich kann bis hin zu diesen fantastischen Ideen, dass man, wenn man die Schwerkraft nicht glaubt, sie auch nicht gilt und solche Sachen. Da gab es ja wirklich die wildesten Versuche auszuprobieren, was nur eine feste
Wirklichkeit ist. Wenn du dir vorstellen kannst, kann es real werden.
Ja, was eine feste Wirklichkeiten sind oder nicht. Und man hat diesen wirklichkeitskonstruktiven Ansatz, dass wirklich Wirklichkeit menschengemacht ist, gesellschaftliche Wirklichkeit und ja auch sehr viel in der Folge physikalische Wirklichkeiten auf unserem Planeten, war wichtig, dass man die Verantwortung erkennt. Wenn es menschengemacht ist, müssen wir aber auch die Verantwortung dafür übernehmen, was dort eigentlich aus entsteht. Aber man hat total überschätzt, dass allein dadurch, dass man sich viele Dinge jetzt anders denken kann und wünscht, sie auch anders materialisiert und in gesellschaftlichen Strukturen und Dynamiken gestaltet werden kann. Dann ist man, weil es einfacher war, zu lange und zu selbstverliebt in der Eigenoptimierung geblieben. Und das war mir schon sehr früh zu eng. Und ich habe immer gesagt, ja, das Entscheidende ist aber auch unser Beitrag an die Umwelten, in denen wir leben und von denen wir leben. Und da merkt man dann halt, dass ganz andere Konzepte und ganz andere Vorgehensweisen wichtig werden, als wenn man sich nur mit der eigenen Motivationslage, der eigenen Biografie und den eigenen Selbstverwirklichungen beschäftigt. Und das hat mich dann auch um das Seelenheil von uns Menschen willen eigentlich in die Organisationsberatung gebracht.
Ich nutze mal den Standort sozusagen, um diese Verbindung zu dem Verantwortungskonzept zu bringen, weil das scheint mir ganz passend, denn ich habe es auf jeden Fall erstmal so in den Grundzügen eingeordnet, dass eine Mischung möglich war zwischen der individuellen Verantwortung von Einzelnen, die man übertrieben dann vielleicht sagt, hier, du bist der Schmied deines Glückes und du bist der Unternehmer im Unternehmen, du hast das Ding zu lösen oder auch eben zu verantworten, wenn es schief geht, und aber auch diese Umweltverantwortung von Prägungen, Strukturen, die doch einfach uns sehr stark leiten und manchmal auch verleiten und ableiten von den eigentlichen Themen, dass dort eine gute Mischung gefunden wurde. Wenn du so heute auf das Verantwortungssystem, glaube ich, legst, wie du es bezeichnet hast, was sind da die wichtigsten Punkte nochmal, die vier, wenn du da nochmal kurz darauf eingehst, damit wir so ein bisschen das Zusammenspiel kennen?
Also dieses Verantwortungskonzept ist einfach mal wie alle meine Konzepte irgendwie aus dem Workshop daraus entstanden. Erstens ist mir vor Augen gewesen, dass Verantwortung ja von Antworten kommt. Und fair heißt ja normalerweise, ich muss etwas eher umfassend begreifen. Ich darf mir nicht einen Teilaspekt rausnehmen. Dann war das ein sehr einfacher didaktischer Kniff zu sagen, ja, welches sind eigentlich die Fragestellungen, auf die Antwort gegeben werden muss. Und das war ja dann kombiniert mit dem Rollenkonzept, in welcher Rolle der Organisation habe ich auf welche Fragestellungen, welche Arten von Antworten zu geben und was für ein Bild davon habe ich eigentlich, zum Beispiel als Mitglied einer Organisation, auf was dort wie Antwort gegeben werden muss, wer Antwort geben kann, muss, soll, darf. Und weil Einzelne es nicht allein bestimmen können, wie müssen die Verantwortungssysteme zusammenspielen. Und das geht nur, wenn eben sowohl ein systemisches Verständnis von Verantwortung entsteht und wenn es Kommunikationsprozesse, weil das ja ein soziales Konstrukt ist, wie das in jedem Unternehmen gemacht wird, sich genau darüber zu unterhalten und diese ganze Vielfalt, welche Lebensfragen ich habe und was davon im Moment eigentlich relevant ist, zum Beispiel in einer Organisationsrolle und wie mein Verständnis ist, wer diese Fragen beantwortet, verteilt im Zusammenspiel und wie andere zum selben Fragestellung Bilder haben und dass ich mit denen in Kommunikation gehen muss.
Das heißt, dieses Verantwortungssystem, was wir ja mit vier Ecken dann erleben, wo wir sagen, da kommt eine Passung zwischen der Person und der Organisation zusammen, Wir haben den Wollensbereich, derjenige hat eine Motivation.
Ja, bin ich verantwortlich dafür. Heute sagt man so schön, brenne ich für irgendwas.
Genau, es hat sich noch nicht ausgebrannt. Es ist immer noch
drin. Ja, aber das, aber weil wir biologische Menschen sind und von daher eben auch motivationsgesteuert, ist schon die Frage,
ist das Bild brennend, ja, passend.
Ergreift mich das?
Ja.
Bedeutet
bewegt
das
es
was?
Mich?
Weil
ja.
wenn das ja. nicht der Fall ist, ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr groß. Ja. Dass ich was gut mache.
Der zweite ist, kann ich das? Also bin ich gut qualifiziert?
Ja.
Es gehört auch, trotz aller Personalentwicklung, es gehört in den Bereich der einzelnen Person. Die muss qualifiziert sein.
Ja, und man muss sich darüber unterhalten, welche Qualifikationen brauche ich eigentlich. Also zum Beispiel, wenn ich gut auf Beziehungskommunikation von Menschen eingehen kann, ist es eine wichtige Qualifikation. Wenn ich aber gerufen werde, zum Beispiel einen Strategieprozess in einem Team zu überlegen, ob der eigentlich richtig läuft, dann ist das keine hinreichende Qualifikation.
Ja.
Das heißt, ich bekomme eine ganz neue Verantwortung, mir zu überlegen, welche Arten von Antworten auf welche Arten von Fragestellungen gebraucht wird, dass das Gesamt eine Lösung ist und nicht nur für den Teilaspekt, den ich gern mache.
Das heißt, dieses gesamte Etwas ist noch nicht die Organisation selbst oder die Person, sondern beides zusammen, im Zusammenspiel.
Ja, und auch die verschiedenen Dimensionen von Verantwortung. Du hast jetzt zwei genannt.
Genau, zwei haben wir. Und wir brauchen
sind
zwei.
Mehr, die ich als Individuum gefragt werde. Will ich es? Kann ich es? Wenn beides nicht der Fall ist, sollte ich es gar nicht versuchen. Aber das andere.
Aber wenn es meine Rolle ist? Wenn ich
ja,
muss?
Ja, dann komme ich jetzt. Das ist jetzt sozusagen der persönliche Teil meiner Rollenausstattung. Und der andere Teil ist, darf ich das? Habe ich überhaupt irgendeine Art von Befugnis? Und dann kommen die ganzen Fragen von Macht und Autorisierung da rein, von Rollenbeschreibung und all diese Sachen. Und sehr oft dann auch dann die Frage, muss ich es? Also dürfen andere zu Recht erwarten, dass ich das auch ausfülle, weil ich dafür mein Geld kriege und nicht eine Rolle nehme, die ich zwar darf, aber nicht muss. Und wenn ich sie dann nicht ausfülle, kann mich keiner belangen. Also da sind wir zum Beispiel bei Themen, heute Morgen stand in der Zeitung, dass die Deutsche Bahn immer noch fleißig an den Vorständen große Boni auszahlt, obwohl die ganz sichtlich ihre Funktion nicht erfüllen. Was ich jetzt gar nicht als persönlichen Angriff meine, aber wenn sie dafür bezahlt werden, dass sie diesen Job machen, dann ist die Frage, ob sie es wollen oder im Prinzip können, nicht hinreichen, sondern dann geht es auch darum, müssen sie es tun.
Ja.
Und was für Konsequenzen hat das, wenn das nicht der Fall ist.
Also weil wir gerade diese Differenz oder diese Problematik hatten, die Person muss, weil es ihrer Rolle entspricht, ihrer Funktion, aber er spürt jetzt wenig persönliche Motivation.
Ja.
Was heißt das für das Verantwortungssystem?
Ich meine eben, eine gute Verantwortung ist, bei der diese vier Dimensionen zusammenspielen. Es ist das, was ich muss, weil Konsequenzen erfahre, wenn ich es nicht tue. Es ist das, was ich darf. Also ich bin auch autorisiert. Und da gibt es ja ganz verschiedene Arten, wie man autorisiert sein kann. Von Hoheitsmacht, von ich bin ernannt zu und darf einseitig bestimmen, bis hin zu ich habe das Zeug, dass die Leute mir folgen, weil ich Sinn erzeugen kann, weil ich Talent habe, interessante Wirklichkeitsinszenierung voranbringen. Und all das braucht man. Da gibt es kein von vornherein richtig oder falsch oder dominant oder nicht dominant, sondern mein Anliegen war immer, durch diese Verantwortungskonzepte den Dialog darüber zwischen den Menschen anzuleiern und diesen Dialog nicht einseitig oder mit Teiloptimierungsfantasien zu begehen, sondern wirklich zu sagen, und wenn wir mit solchen Dialogen durch sind, ist dann auch für alles gesorgt.
Ich gehe mal auf den Punkt, weil wir vor uns ja Rechtsregeln hat und Arbeitsvertrag dazu gilt. Und ne, ich kann jetzt erwarten, wenn er das unterschreibt, dass er diese Stelle antritt, dass er die auch erfüllen will. Und es kommt, ich weiß nicht, ob zunehmend mehr, zu früher, keine Ahnung, aber vielleicht über lange Zeiträume können wir da feststellen, dass doch Unlust eine stärkere Bedeutung hat für seine Arbeit, die zu erledigen oder auch nicht. Aber heute dann doch irgendwie immer noch mehr Aushandlungsbedarf für das konkrete Projekt X oder für den nächsten Schritt, sodass sozusagen die einzelne Person über die Motivation den Dialog einfordert und damit Enttäuschung produziert, denn die anderen sagen, Mensch, ich hätte aber erwarten können, dass du das willst.
Ja.
Ja, so ist es erstmal okay, aber wo ist der Wert dieser produzierten Erwartung darin, wenn sie dann nochmal in Frage gestellt werden kann? Wenn ich mal den Pol von, wir haben doch einmal drüber gesprochen, also bitte mach es jetzt, mal betone, ne? Und nicht die einzelne Person in den Mittelpunkt rücke.
Es gibt ja eine große gesellschaftliche Diskussion, die sich sehr leicht um Rechte dreht und relativ wenig um Pflichten. Bis jemand in einer Pflicht in Verantwortung genommen werden kann, sind mittlerweile derartig viele Hürden, die genommen werden müssen, um jemanden daran zu hindern, sich zu entziehen, dass wir oft die Leute, die nicht die Verantwortung ausfüllen, auch gar nicht kriegen, beziehungsweise ein totales Kontrollsystem aufbauen müssten, wenn wir sie kriegen wollen. Ja. Und die Kontrolle trifft dann immer noch die Falschen.
Ja, genau. Also, ne, also man kann sagen, ich habe mich jetzt verpflichtet, ich habe mich selbst verpflichtet, diesen Job zu übernehmen.
Ja.
Jetzt mache ich das. Aber es scheint stärker eine Betonung oder eine Berechtigung darin zu liegen, während des Jobs in der Aufgabenerfüllung zu sagen, naja, mein Recht ist ja auch, glücklich und zufrieden zu sein. Und mit der Aufgabe, die du mir überträgst, bin ich nicht zufrieden. Die Frage ist, ist mit Verantwortungsdialogen etwas geschaffen, womit der Einzelne nochmal im Detail seine Pflicht wegdiskutieren kann? Oder ist es eben vorrangig auch erlebbar in der Praxis dann, dass dort Verantwortungsklärung stattfindet, die aber schon länger vorher klar gezogen wurde?
Ja, das ist, glaube ich, für jedem Instrument, das kann gebraucht und missbraucht werden. Also das, was du jetzt schilderst als Fall, würde ich eher als Verantwortungsverschiebungsdialog. Und da haben wir ja das Symbiose-Konzept in der Transaktionsanalyse, das wir ja so definieren, dass entweder Verantwortung verschoben wird oder die Folgen von nicht wahrgenommener oder schlecht wahrgenommener Verantwortung verschoben wird. Wichtig ist ja gerade bei dem Verantwortungsdialog, wenn diese Fehlentwicklungen da sind, sie nochmal neu aufzugreifen und sagen, welche Fragestellung war eigentlich zu lösen, was ist eigentlich vereinbart oder was ist notwendig? Werden genügend viele Fragen gestellt und wer ist eigentlich für deren Verantwortung zuständig? Wo entsteht das Problem, wenn die Verantwortung nicht von allen wahrgenommen wird? Und wie steckt in dem Problem eigentlich eine nicht wahrgenommene Verantwortung und wo gehört die hin? Also dieses Zurückschieben von Verantwortung. Für all diese Klärungsprozesse braucht man einfach Kategorien, weil man sonst wild rumredet und mehr in Richtung Verantwortung im Sinne von Schuldsein an oder so. Das meine ich ja nicht, sondern ich gehe mal davon aus, es gelingt davon auszugehen, dass wir alle zusammen die notwendigen Fragen beantworten wollen. Aber kein
das ist ein guter Ausgangspunkt,
sozusagen, dass man den aber kein richtig geteiltes Wirklichkeitssystem haben, das wir alle teilen und jetzt wie Zahnräder ineinander greift, wie das zu machen ist, dann müssen wir darüber reden, wie können wir, das ist jetzt ein mechanisches Bild, bin sonst nicht so sehr für die mechanischen, aber wie können wir dann klären, in welche Zahnräder, die wie ineinander greifen, können wir gemeinsam diese Verantwortung gießen? Und dann kann es sein, das stellt sich raus, ich habe, weil es auch nicht definiert war, eine Position übernommen, weil sie spannend war oder weil sie Privilegien versprochen hat. Und ich merke hinterher, es stimmt gar nicht, dieses Zahnrad, da fehlen einfach 5 Zacken. Dann kann ich ja auch nicht sagen, ja, aber das ist jetzt nur mal da. Der Apparat steht aber still, weil immer wenn die fehlenden Zacken dran kommt, dann passiert nichts mehr.
Vergiss nicht, jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast-Catcher deiner Wahl. Vielen Dank.
Ich gehe jetzt schon mit dem Verantwortungskonzept, das ist ja ein Kommunikationskonzept, ein Dialogkonzept. Ja. Und Dialog funktioniert ja nur, wenn alle im Prinzip bereit sind,
das wird mir nochmal
ethisch und verantwortlich damit umzugehen und Wege suchen, wie man das tun kann. Mhm. Wenn jemand Wege sucht, das nicht wissen zu wollen, oder Irrtümer und Fehlentwicklung nicht korrigieren zu wollen, dann
kann man das missbrauchen. Das finde ich einen wichtigen Punkt, weil also mir kommt sozusagen, dass diese Basis, wir haben da ein Problem, da haben wir alle irgendwie mitgewirkt, wir wissen aber noch nicht genau wie, wir haben auf jeden Fall auch noch nicht die Lösung, wir wissen aber auf jeden Fall, wir müssen es gemeinsam machen. Und jetzt nutzen wir den Dialog mit auch dem Verantwortungssystem als Grundlage, uns zurechtzufinden. Und das heißt, da sind alle Beteiligten gewillt, eine Lösung gemeinsam zu finden. Ja. So. Und in Konflikten in Unternehmen habe ich würde jetzt nicht sagen zunehmend, aber es gibt auch diese Form, dass ein gewisser Unwille da ist, auf den anderen einzugehen, weil man schon eine Definition hat, woran es liegt. Und dass entweder der Einzelne sagt, das liegt an der Organisation, am Gesamtsystem, an der Gesellschaft, und die Einzelnen sagen, nee, es liegt an den einzelnen Personen. Also dass dann Personen im Verantwortungsdialog sind, die aber nicht zueinander finden, weil sie schon eine Lösung haben. so für sich.
Aber ne? Dann ist es auch einfach traurig. Das dann führt ja meistens auch einfach zur weiteren Desintegration und zum Absturz dieser Unternehmen. Da sind wir wieder beim Stand. Bis 85% kann man das zugleistern und damit leben und irgendwie funktioniert es doch. Und wenn es dann offenbar wird, dass so das System desintegriert, ist man so wenig geübt, diese Dialoge zu führen, dass man es oft auch einfach nicht mehr in den Griff kriegt oder mit Partiallösungen, die nicht funktionieren. Mhm. Gerade dann denkt man, weil die Not so groß wird, man könnte schnelle Lösungen kriegen, aber gerade dann kriegt man nicht schnelle Lösungen. Oder, und das ist unsere Kulturarbeit, die wir zu machen versuchen, wir müssen natürlich dann irgendeine Lösung machen. Und manchmal kann das auch eine reine hoheitsmachtgesteuerte Lösung sein. Mhm. Wenn ich merke, selbst wenn jemand vielleicht auch viele gute Argumente für sich hat und ich Verständnis für seine persönliche Lebenssituation und Entwicklung habe. Aber wenn der Aufwand, mit ihm immer wieder etwas zu klären, größer ist, als dass es unsere Fähigkeit, die Integration, die wir brauchen, zu leisten, dann müssen wir uns von demjenigen trennen. Es ist ja nur vielleicht wichtig, dass wir das in der Bescheidenheit tun, weil wir sonst unserer Verantwortung nicht gerecht werden. Und notfalls müssen wir jemanden Privilegien entziehen, weil nach unserem Verständnis, und wir haben nun mal die Macht und die Berufung dazu in der Organisation, diese Privilegien nur mit dem Ausfüllen von bestimmten Verständnissen von Verantwortung verbunden sind. Und das kann es nicht sein, dass dann diese Menschen selbst entscheiden, ob das gerecht ist oder nicht. Ja. Das gibt es in keiner Gesellschaft.
Das heißt, man kann auch an der Art und Weise und an der Durchführung eines Verantwortungsdialogs auch feststellen, ist überhaupt der Dialog das passende Instrument?
Ja.
Oder sind hier sozusagen die Würfel für einige schon gefallen, weil sie sich schon auch geworfen haben? Ne? Ja, also ob jetzt nun die Einzelperson der Organisation den Rücken kehrt, was heute ja auch mittlerweile immer üblicher geworden ist, zu sagen, also ist es für mich der falsche Platz hier? Ich gehe manchmal mit Kroll, manchmal ohne.
Sagen wir mal, das Verantwortungskonzept soll ja jetzt überhaupt kein, gerade ein antiradikales Konzept sein, sondern wenn alle guten Willen sind, davon muss ich ausgehen, weil es ein Kommunikationskonzept ist unter freiheitlichen Bedingungen. Nur dafür eignet sich dieses Konzept. Dann kann ich ja sagen, ich merke zum Beispiel, ich habe einen Geschäftsführer, Nachfolger, stellt sich raus, dass der zwar gedacht hat, er kann bestimmte Kompetenzen erwerben, man merkt aber doch, dass er seine Stärken und Schwächen hat, wie wir alle. Es gehört aber, weil das Geschäft zum Beispiel nur einen Geschäftsführer hergibt, vom Geld her, oder wenn er bei dieser Struktur von dieser Privilegienausstattung reicht es nur für einen, dann muss man ja nicht gleich sagen, gut, dann bist du halt der Falsche und wechseln und wechseln und wechseln, weil es ja oft genug nicht besser wird. Man ist ja jeden Tag in der Zeitung von diesen Wechseln, die eigentlich einen nicht unbedingt überzeugen, sondern dann kann man sagen, ja, okay, es ist vieles delegierbar in ein System komplementären Zusammenwirkens, was nicht wegdelegierbar, sage ich im Anspruch, ist die Verantwortung. Wenn du Geschäftsführer bist, bist du auch für die zum Beispiel kreative Weiterentwicklung vom Unternehmen verantwortlich. Wenn du aber dir selbst gar nicht klar gemacht hast, dass du da nicht so diese Talente hast, man kann es nur daraus schließen, wenn man sieht, wohin du im Zweifel deine Energien richtest und wohin nicht. Wenn du dann aus dem schlechten Gefühl heraus keine kreativen Leute dir reinholst, die diese Funktionen für dich mehr übernehmen können, sondern die eher draußen hältst, damit du keine schlechte Figur machst, dann läuft es schief. Aber wenn du sagst, das gehört zu meinen Verantwortungen, aber
ich kann sie anders ausführen.
Ich kann es nicht so recht oder ich will es nicht so recht, dann bleibe ich aber bei der Verantwortung. Und wie stellen wir uns da auf, wie rekonstruieren wir das Räderwerk, dass dieses Rädchen, das dafür zuständig ist, funktioniert, in die anderen eingreift und die Verantwortung bleibt und der darf man sich nicht entziehen, das ist auch eine Frage der Würde. Dieser erste große Aufsatz hieß ja auf der Suche nach der verlorenen Verantwortung. Und das ist nicht umsonst, ja, erinnert das ja an den ursprünglichen Titel auf der Suche nach der verlorenen Würde.
Ach so, okay, das auch die Suche nach dem verlorenen Schatz. Ich bin da sozusagen anders geprägt. Was mich noch an diesem Konzept vor allen Dingen interessiert, wie ihr das ganz praktisch in Unternehmen, in Teams nutzt und zur Verfügung stellt, weil die Dialoge werden natürlich die Personen dann durchführen, weil mir schien das doch sehr voraussetzungsreich zu sein. Also es braucht, ich würde jetzt vermuten, zumindest eine Einführung in das Verantwortungssystem und die Teilnehmenden müssen da irgendwie anschließen können.
Das ist schön, dass das Konzept in einer Weise von den Kategorien ein sehr einfaches Konzept ist. Also es gibt ja ein Aufsatz von mir heißt 5x5 des Verantwortungssystems,
wo ganz praktische
Schritte beschrieben sind. Also wenn ich nicht von vornherein über Verantwortung rede, sondern merke, es läuft was schief, es ist ein Unbehagen da. Dann gibt es einfach eine kleine didaktische Anleitung, festzustellen, wie aus einem Unbehagen anstatt daraus Vorwürfe gemacht werden können. Wie ist das eigentlich die Folge unbeantworteter Fragen oder nicht richtig beantworteter Fragen? Und welche Fragen sind das eigentlich? Und wer könnte, sollte eigentlich diese Fragen beantworten? Also dann sind konkrete didaktische Schritte, wie man von Unbehagen und Unzufriedenheit in eine Frage des Verantwortungsdialogs überwechseln kann.
Heißt das, dass ihr auch im ISB die 5x5 Schritte, ne? Also das sind 5 Etappen praktisch, jeweils mit 5 Unterpunkten oder Fragestellungen, workshopmäßig Etappe für Etappe durchgeht?
Richtig.
Bis die Parteien sagen, okay, jetzt habe ich ein Bild davon,
wie du das siehst. Gemeinsame Sprache überhaupt entsteht.
Ja. Und dann geht es zur nächsten Etappe durch.
Und das kann man an vorgefertigten Beispielen, die einem zunächst mal nicht dazu sind, da sind das Beispiel besonders zu lösen, sondern die Kategorien und Vorgehensweisen und das Zusammenspiel im Dialog unter diesem Thema und in dieser Didaktik zu lernen. Weil sonst kreuz und quer diskutiert wird und deutlich zu machen, okay, das ist jetzt der Rahmen, in dem wir uns über Verantwortung unterhalten wollen. Und wenn es irgendwo Unbehagen gibt, wollen wir jetzt nicht nur mit der Beschäftigung, wie kann ich kompensiert werden für das Unbehagen oder wer war schuld oder sowas beschäftigen. Wir wollen gucken, wie aus Unbehagen konstruktive, lösbare Verantwortungsfragen entstehen und in welchen Kategorien kann dann jeder für sich prüfen, wie ist eigentlich der Stand, wie wir als Verantwortungssystem damit umgehen. Wenn es nicht funktioniert, zum Beispiel mit der Arbeitszeit, liegt es dann daran, dass die Leute nicht wollen, dass sie demotiviert sind, oder dass es auch niemanden interessiert, wenn sie einfach nicht genügend arbeiten. Ist das eine Frage des Müssens? Ist es eine Frage, würden sie eigentlich arbeiten, wenn sie das Gefühl haben, an der Stelle, sie könnten das? Und das hat ja ganz verschiedene Konsequenzen in der Art von Fragestellung für anderen und Lösung. Einmal ist es eine Frage, gibt es eine angemessene Kontrolle oder gibt es eine angemessene Qualifizierung oder gibt es eine angemessene Klärung, was die Menschen eigentlich für persönliche Wertvorstellungen und Ziele im Leben haben und ob das mit dem übereinstimmend ist.
Das heißt, man könnte sagen, an jedem Konfliktthema oder was zumindest konflikthaft bearbeitet wird, das kann man in einem Verantwortungsdialog in den 5 Etappen bearbeiten.
Eigentlich jeden. Jeden.
Was geschieht in den Etappen? Was ist so dein Eindruck von den Beteiligten, so mal in typischer Entwicklung eines solchen Workshops genommen? Was geschieht da mit denen?
Also ich selbst bin ja sozusagen auch an dieser Anwendungsfront gar nicht anwesend. Mir wird das erzählt. Was ich erzählt kriege, ist erstens, dass das Konzept leicht zu lernen ist. Das verstehen Menschen auf jeder intellektuellen Stufe. Und dass es ein Konzept ist, das auch die Leute, die an für sich nicht sich für Coaching, OE oder Kommunikation interessieren, sondern ihren Job zu machen, relativ schnell kapieren, dass das ihnen helfen kann, sich mit den Fragen, mit denen sich bezogen auf das, was sie wollen und ihnen wichtig ist, wirklich eine Klärungschance besteht mit anderen. Und von daher, wie alle unsere Konzepte ja eher einfach gebaut sind, sodass sehr schnell eine gemeinsame Sprache entwickelt werden kann. Und sie sind nicht selbstbezüglich, wie toll OE ist und Konzepte von New Work und sowas, sondern wie damit die täglichen Probleme bei der Arbeit, in der Kommunikation, im Zusammenspiel besser gelöst werden können. Und dadurch wird es eigentlich sehr leicht angenommen. Man braucht, um das Konzept verständlich zu machen, vielleicht eine Stunde mit Beispielen, sodass es jeder verstanden hat. Und dann kann man schon anhand deren eigener Fragen Übungen anbieten, und da haben wir ein ganzes Spektrum an Übungen, an denen sie sofort merken können, sie kommen weiter in der Kommunikation mit anderen mit Hilfe dieses Gerüstes und verwenden es dann auch gern und üben sich dann gemeinsam ein, wie sie einerseits vorankommen mit den Fragen, die sie interessieren, und andererseits immer besser werden, das Schema zu lernen, mit denen sie über diese Fragen hier. Das ist ja eine endlose Schleife, diese Dialoge. Ja. Es gibt ja immer wieder neue Aspekte, wie sie das machen können. Und ich habe gehört, dass also auch zum Beispiel im Bereich eines großen Biohandelskonzerns, die haben daraus ein eigenes Tool gemacht, mit dem sie die Ladenmitarbeiter schulen. Und die unterhalten sich dann darüber, okay, immer öfters ist zu welcher Salat. Wessen Problem ist das eigentlich? Also der angeschnauzt wird der an der Kasse, vielleicht oder immer. Jetzt kann der sagen, ich habe das Unbehagen, aber da sind Fragestellungen mit, für die ich ja gar nicht zuständig bin und andere. Und dann setzt man zusammen und sagt, welches Problem ist das eigentlich? Liegt es daran, dass es morgens nicht kontrolliert wird? Liegt es daran, dass insgesamt die Zulieferkette nicht richtig stimmt?
Das heißt, Anwendung ist schon, dass jeweils alle Beteiligten, die potenziell dazu was zu sagen haben oder eben Verantwortung tragen, zusammenkommen und das dann auch miteinander klären und sagen,
zu einem gewählten Anlass und zu einem umgrenzten Fokus. Den kann man natürlich immer klein und groß wählen, wie im Systemischen überhaupt. Man muss ihn sehen, dass man ihn bewältigbar groß wählt und nicht so viele Einflüsse mit reinbezieht, dass es eben nicht mehr denkt und auch die Folgen nicht mehr leicht organisierbar sind. Und dazu braucht es eine gewisse Regiekompetenz, solche Gespräche so zu führen, dass die Leute auch erstens die Chance haben, sich gehört zu fühlen, dass sie auch mal das Unbehagen in Verantwortungsanforderungen.
Ja, Verantwortung ist ja nicht nur technisch, sondern auch in der Alltagssprache ja wirklich ein randscharfer Abgrenzung, aber doch irgendwie miteinander vermischt zum Thema Schuld. Und ich bin schuldig. Ne? Also Schuld und Verantwortung gehören zusammen. Schuld ohne Verantwortung ist zumindest im Strafrecht sehr schwierig. Aber eben Verantwortung zu haben, heißt noch nicht schuldig zu sein. Und das scheint mir etwas zu sein, das in der Praxis mit den Kundenklienten auf jeden Fall ein Übungsfeld ist, dass man wenn man von Verantwortung redet, dass jetzt nicht nur, ich sage jetzt mal salopp, Beratersprech ist und man eigentlich Schuld meint, sondern nee, Schuld ist was anderes.
Also in diesem Konzept, das beschäftigt sich eigentlich nicht mit der Schuld.
Ja, genau.
Schuld, aber also führen das ist sozusagen ein Konzept. Die Schuld taucht nur in Form von hätte ich gemusst.
Das schon eher
oder
schon
also früher. Dimension müssen ist das. Also die Schuld im Sinne von anderen Schuld, was schuldig bleiben. Die Frage von Schuld
Antwort sich schuldig bleiben,
gegenüber kann natürlich sein, habe ich eigentlich gewollt oder habe ich eigentlich die Kompetenz. Aber sonst ist das kein Konzept, das sich eigentlich mit Schuld beschäftigt. Und die Konnotation.
Das fand ich der Punkt sozusagen ist und die Vorstellung, wenn Mitarbeiter von Verantwortung hören, dass sie sozusagen eher unter Schuld das Ganze bei sich einordnen und sagen, damit will ich nichts zu tun haben.
Und das ist einfach ganz wichtig. Und es entstehen da unheimlich viele Beziehungskonflikte, die auf Ebenen geraten, wo sie eigentlich gar nichts zu suchen haben. Den Leuten zu sagen, Leute, ihr habt eine Chance, erstens auf einen würdigen Umgang mit den Fragestellungen, dass ihr euch dabei treu bleibt und entwickelt, aber auch der Organisation gebt, was die Organisation braucht. Ja, sie sogar mitbauen und mitentwickeln könnt aus eurer Perspektive. Und dafür gibt es ein Kommunikationsschema. Also es ist eine Einladung und eine didaktische Stärkung eigentlich für das, was alle Menschen wollen, nämlich da, wo sie sind.
Ja, Gestaltungsmacht haben.
Oder Wirksamkeit. Diese Wirksamkeit zu haben und dass die Dinge auch zusammenpassen und dass sie nicht Sachen wegblenden müssen, weil sie eigentlich wissen, wenn ich das mal mit reingucke, dann stimmt ja alles nicht mehr. Also auch die Fähigkeit, sich der Wirklichkeit zu stellen, wie sie nun mal sein muss und die Hoffnung auf eine Gemeinschaftswirklichkeit. Oft haben die Menschen das Gefühl, kein Mensch versteht wirklich, wie ich sehe.
Das ist noch ein wichtiges Stichwort, Gemeinschaftswirklichkeit, das du in dem Kontext ausformuliert hast, dass also ein Bewusstsein entsteht, okay, ich habe etwas als Bild von der Organisation, von meinem Umfeld, von meinem Sein hier, so, ne, wo ich sage, macht mir Spaß, macht mir keinen Spaß oder ist für mich auf Zeit oder hier will ich einfach noch ein paar Jahre bleiben. Aber das, was dort entsteht und ausgehandelt wird, ist so eine Gemeinschaftswirklichkeit. Geht es darum, das auch zu differenzieren von der eigenen Wirklichkeit oder muss man sich eins zu eins darin wiederfinden?
Nein, also ich sage immer, diese Integrationsverantwortung, die einfachste Form der Integrationsverantwortung ist, wir kommen ohne Krempeleien aneinander vorbei.
Schön gesagt. Das ist schon manchmal schwer genug.
Greifen aber auch nicht wirklich ineinander zusammen ein. Ja. Also wir betreiben keine Gemeinschaftswirklichkeit, aber wir stören auch nicht und blockieren nicht, indem sich jeder so organisiert, dass wir kollisionsfrei aneinander vorbeikommen. Das ist das Minimum. Und manche Konzepte scheren sich aber überhaupt gar nicht darum, inwiefern sie andere Zuständigkeiten und andere Fachperspektiven anrempeln, die Art, wie sie etwas toll finden. Das Zweite ist, wir haben eine Koexistenz. So wie wir uns organisieren in dem einen Bereich, passt das gut zusammen, wie der andere sich organisiert. Mhm. Also es ist komplementär, wenn auch nicht unbedingt kooperativ. Und die beste Stufe, wichtigste Stufe ist, es greift ineinander. Wir helfen uns gegenseitig. Das sind wir bei dem Zahnarzt.
Man kann sich auch aufeinander verlassen.
Bei dem Zahnarzt.
Also ich kann damit rechnen, dass der andere...
Ja, und wir übernehmen auch Verantwortung, dass wir uns komplementär entwickeln, weil ja neue Fragen entstehen, für die Verantwortung übernommen werden kann.
Aus der Sicht der Beteiligten, das komplementär ist, schön, dass es passt. Wir haben gar nicht damit gerechnet, aber passt halt. Und kooperativ heißt, diese Operationen werden zueinander passen. Und da haben wir wieder auch Erwartungsproduktion, dass das zueinander passt.
Die Selbstoptimierung ist sozusagen zu einem relativ hohen Prozentsatz gleichzeitig Integrationsoptimierung und nicht nur für mich allein.
Da ist wieder Integration drin.
Und die Selbstoptimierung, wenn die schon so ist, dass sie sagen, ich optimiere es so, dass wir uns gegenseitig nicht ins Gehege kommen und dass wir zusammen trotzdem ganz gut unterwegs sein können. Das ist die weniger anspruchsvolle Form. Und wo die reicht, reicht das auch, weil Kooperation ja kompliziert und schwierig ist. Also ich sage jetzt gar nicht überall, alles muss ganz toll
sein.
Es reicht auch schon, wenn wir uns so organisieren, dass es zusammen ganz gut geht. Und die Mindestform der Selbstoptimierung ist, dass ich kollisionsfrei mit denen ich zusammen sein muss, wir aneinander vorbeikommen und jeder machen kann, was er mag. Weil alles andere kostet Kraft und Lebensqualität und es kostet Ressourcenausbeutung jeder Art. Und das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Also nochmal, auf dieses Beispiel dieser Biohandelskette zurückzukommen. Was mir berichtet wurde, ist erstens, es ist ein Konzept, dass die Personaler dort ohne den ganzen sonstigen Anspruch, was alles PE sein könnte, relativ leicht rausnehmen können als Bildungsmaßnahme und als Personalentwicklungsmaßnahme ganz konkret vor Ort umsetzen können. Und es ist einfach genug, dass die Menschen selbst die Regie übernehmen können, das in Eigenregie weiterzuführen.
Und eine gemeinsame Sprache gefunden.
Es ist praktisch genug, um aus Eigeninteresse fortgesetzt werden zu können und nicht nur, weil gerade wieder eine PE-Maßnahme ist. Es ist einfach genug, dass man es selbst beherrscht, immer wieder initiieren und fortführen kann. Und das ist eben jetzt auch zur Selbstoptimierung unserer Branche. Unsere Branche sollte Konzepte und Vorgehensweisen entwickeln, die auch auf diese Weise verwendet werden können. Dann legen wir großen Wert bei unserem ESP. Ich sage immer, ich bin selbst eher so ein Vorhut-Typ, ne, der auf einem schnellen Pferd dann irgendwo losreitet und tolle Wege findet und sagt, man kann optimal das Gebirge überwinden und in Gefahr bin zu vergessen, dass ich aber die Vorhut einer Karawane bin, wo es die alte, anders, kranke, schwangere, müde gibt. Ja. Und ich bin ja dafür da, einen Weg für eine Karawane zu finden und nicht für mich. Ja. Und sehr, sehr viele in unserer Profession versuchen ein bisschen nach der Methode, guck mal, wie toll man vorankommen kann, wenn bloß
wenn
die Karawane nicht wäre.
Aber das Geschwindigkeit steht nicht so hoch im Kurs, wie gemeinsam vorankommen.
Und das ist immer ein Optimierungsproblem. Es gibt natürlich Karawanen, die so schwerfällig sind, dass man mit ihnen gar nicht in den Sinn kommt. Da muss man auch manchmal harte Entscheidungen treffen und sagen, okay, dann kann die Hälfte der Karawane, für die muss man eine andere Lebensform finden, sonst kommen wir nicht voran. Also ich sage nicht, dass das eine Lösung ist.
Ja.
Ich sage nur, dass es uns angemessen mit den Gestaltungsproblemen, die wir heute haben, konfrontiert und
eben auch diese didaktische
Hilfen
sagen,
bietet, die auch in Eigenverantwortung genutzt werden können und nicht immer teure Fachleute braucht.
Und eben auch diese Möglichkeit als mögliche Lösung überhaupt auch benennen darf, ne? Dass man als Karawanenmitglied vielleicht nicht benennen darf oder aus der Innenperspektive, dass keine annehmbare Lösung ist. Aber wenn das ein Externer sagt, dass das ja vielleicht auch eine denkbare Variante ist, ist es schon mal anders in die Kommunikation geflossen.
Ja.
Wenn da die Hälfte der
was ich mir wünschen würde, ist dieses Konzept und auch einige andere Konzepte, die ich in den Jahrzehnten, das ist ja nur eine didaktische Veranschaulichung von Common Sense. Gar nicht der Meinung, dass ich da irgendetwas Neues erfunden hätte. Aber dass sie in so einfache didaktische Formen gefunden werden können, die Sozialkompetenz von Menschen erhöhen, da würde ich mir sehr wünschen, dass das in die Schulbücher kommt. Sehr viel Umgang mit Wege zur Gemeinschaftswirklichkeit und persönlicher Positionierung darauf hin und persönlicher Entwicklung darauf hin gehört eigentlich in die Grundlagenbildung wie Lesen und Schreiben. Mein Kollege Peter Schulz-Thun, dem ist es ja gelungen, mit seinem Vier-Ohren-Konzept, das ja auch in der Weise ja so eine einfache, natural und unheimlich hilfreich ist, in die Schulbücher zu kommen. Ich würde mir das ja zum Beispiel für das Verantwortungskonzept wünschen.
Mir gefällt an diesem Konzept, dass es also nicht negativ Marke wegmachend ist, sondern von Anfang an ressourcenorientiert und auf die Antwort zielend. So, also die Fragestellung wird angeregt zu bearbeiten, das stimmt schon, damit auch sicherlich Problemwälzen, was notwendig ist, um auch wirklich eine gute Lösung zu finden, aber dass das Thema eben wirklich verantwortungsbezogen ist. Und inhaltlich die Ausformulierung, klar, als Transaktionsanalytiker erkennt man dann schon schnell die Stufen der Passivität und der Abwertung, die aber eben anders in Kommunikation gebracht werden, nämlich auf Stufenbewältigung und nicht sozusagen erstmal Stufendeklarierung abstellen.
Genau. Ich habe das Konzept ja entwickelt, durchaus aus diesen transaktionsanalytischen Konzepten. Die sind allerdings davon ausgegangen, dass es eine Wirklichkeit gibt, die nicht anerkannt wird. Und dass jemand das Recht hat, andere sozusagen mit Abwertung zu konfrontieren. Und das ist ja die pathologische eine Hälfte der Sache. Die andere Hälfte ist der Sache, man muss überhaupt erst die Gemeinschaftswirklichkeit aufbauen. Und das leistet dieses Konzept in Ergänzung.
Ja, das finde ich nochmal einen guten Punkt, dass es eben im Passivitätskonzept man heute außerhalb der Therapie das so nicht einfach mehr anwenden kann.
Nee, weil ja niemand weiß, was richtig ist. Ja. Oder genau. Das vielleicht autoritär bestimmen man kann. Ja. Aber in den meisten Fällen muss das ein gemeinschaftlich getragener Prozess von Wirklichkeitsverständnis werden.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was mir schon länger aufgefallen ist, dass die Grundlagen, die Rahmenbedingungen des Passivitätskonzepts einfach nicht mehr da sind. Wenn man zumindest außerhalb von Therapiekontexten, wo man irgendwie noch sagen könnte, aber selbst da ist es, glaube ich, schon überlebt, dass man also nicht sagt, da gibt es eine Norm, das ist das, wie es sein sollte, und dann anerkennt jemand diese Norm nicht und wertet Aspekte davon ab und das zu seinem eigenen Schaden.
Ja, und die Schiffschule, die das Konzept ja ausgearbeitet hat, das war sehr klug. Für deren geschichtliche Position der Gesellschaft hatte das auch seinen Sinn, aber... Ja. Wir müssen es ja auch weiterentwickeln. Also auch da ist die Frage, welche neuen Fragen entstehen heute und wie müssen die neu beantwortet werden und wer ist eigentlich dafür zuständig? Und da merken wir auch, wie träge unser Berufsstand ist. Wenn du dir guckst auf die Jahrzehnte von Diskussionsentwicklung in der Transaktionsanalyse, wie langsam das geht. Obwohl dieselben Menschen ja sehr wohl wissen, dass VUCA-Welt und systemisch und sowas alles irgendwie selbstverständlich geworden und trotzdem hinterfragen sie oft nicht Gewohnheiten, die eigentlich völlig überaltert sind. Und da braucht es dringend einen Verantwortungsdialog auch innerhalb unserer Gesellschaften. Aber es geht so nach und nach. Ich bin ja mit meinen TA-Konzepten auch auf Research Gate und ich habe ja damals den Eric Byrne Memorial Award gekriegt für das Rollenkonzept, die Erweiterung vom Ich-Zustandskonzept zum Rollenkonzept. Das verbreitet sich doch schon.
Wird oft abgefragt.
Ich habe pro Woche 40, 50 Abrufe weltweit, bis in Nordkorea hin und so. Also es gibt schon viele Menschen, die, wohlgemerkt 30 Jahre, nachdem das Konzept formuliert wurde, das jetzt einfließt. Aber die Trägheit, mit der Dinge, die eigentlich sehr einsichtig und absolut dran sind, sich in der menschlichen Gesellschaft bewegt, die bedrückt mich schon wirklich. Früher habe ich dann mit Empörung und wie blöd sind Leute und das gibt's doch nicht so reagiert. Da bin ich heute oft auch einfach nur erstaunt über die Macht der Gewohnheit und eben auch der eigentlich nicht zeitgemäßen Gewohnheit.
Finde ich einen interessanten Punkt. Es sind halt auch andere Größenordnungen, ne? Also einfach die Welt oder die Gesellschaft jenseits der TA-Gesellschaft. Aber selbst die TA-Gesellschaft sind ja schon auch mehrere tausend Leute, also allein in Deutschland und Österreich, Schweiz, das ist einfach. Und es war einfach auch dem Erfolg, glaube ich, geschuldet. Der Erfolg dieser Denkweise, dieser Schule, dann innerhalb der Denkweise von sehr stark psychologisch orientiert, hat Erklärungsmuster geliefert im 20. Jahrhundert, die einfach wirkmächtig sind.
Ja, viele meiner Konzepte basieren ja auf Gedanken der TA. Ich habe ja extra einen Aufsatz mal geschrieben, pluripotente Transaktionsanalyse. Und habe gesagt, ja, da haben sich Grundprinzipien in bestimmte Berufsfelder und bestimmtes Verständnis von Krankheiten und Heilung hinein entfaltet. Und das war ganz richtig. Ja. Jetzt geht es darum, aus den ausdifferenzierten Zellen in dieser Spezialisierung wieder das Grundprinzip rauszuarbeiten und für neue Anwendungen neu zu entwickeln. Und dieses Interesse und die Bereitschaft, aus historisch etwas überkommenen Spezialisierung wieder allgemeine Prinzipien abzuleiten und frei zu sein, das wieder neu zu entwickeln für neue Bereiche, neue Fragestellungen, ist für mich völlig naheliegend, aber da ist die Gesellschaft relativ schwerfällig, muss man leider sagen.
Also, aber ja, denke ich eben, dass dieser Punkt von jetzt kommt es auf was anderes an, eine Analyse eines Vorhutsichtigen ist und nicht unbedingt von allen sofort übernommen wird, sondern erstmal gefragt wird, ja, Moment mal, also das, was wir bisher haben, war doch gut, warum sollen wir denn jetzt nochmal was Neues machen? Ich glaube, das ist schon auch einfach dieser Größenordnung geschuldet.
Und die DA hat ja bis heute überlebt, weil Eric Byrne und seine Schüler und Schülerinnen, weil die auch wirklich für bestimmte Bereiche und gesellschaftliche Fragen sehr gute und sehr handhabbare Antworten geliefert haben, sonst wäre das nicht geblieben. Und für diesen Bereich in dieser Weise gilt das ja immer auch noch, aber mittlerweile hat sich unser Blick einfach geweitet und das sind dann nur noch 20% oder so dessen, wofür wir Verantwortung übernehmen sollten.
Ja. Naja, da stehen wir jetzt und sitzen besser gesagt hier. Vielen Dank, Bernd, für die Einblicke nochmal auch in dieses, also Grundlagenkonzept, ne, kann man schon sagen, ne? Verantwortungsdialoge, Verantwortungssystem und wie sich das vor allen Dingen in Organisationen ausnimmt.
Ja, ich habe sogar schon überlegt, ob ich das nochmal für den EMW Award einreichen sollte, aber ich dachte, es ist mir jetzt doch zu viel Arbeit und ich glaube, ein Award reicht. Aber ich halte es wirklich für so zentral, gerade das Verantwortungskonzept.
Vielen Dank, Bernd, für das Gespräch. Und da ist auch schon das Nächste.
Ne? Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht.
Ebenso, danke.
Wenn dir diese Episode des Podcasts und der Podcast insgesamt gefällt, dann hinterlass doch ein Feedback und eine Sternebewertung. Das hilft mir und den Zuhörern, den potenziellen Zuhörern dieses Podcasts, weil der Podcast dadurch aufgefunden wird von Personen, die ihn eben noch nicht kennen und über die digitalen und sozialen Medien dann davon erfahren. Das würde helfen und deshalb diese Bitte an dieser Stelle. Sag deinen Kollegen, Bekannten Bescheid, dass hier zu Mediation, Coaching und Organisationsberatung gepodcastet wird und abonniere den Podcast, wenn du das noch nicht getan hast. Für den Moment bedanke ich mich, dass du wieder mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Incofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen und ab November 2024 dann auch für professionelle Organisationsberatungsausbildungen.